Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist Digital Plus, ich bin der Luzi Müller und das sind Themen von dieser Woche. Wir haben die neue Spielkonsole Nintendo Wii U ausprobiert. Wir haben unsere wichtigsten Daten in Sicherheit gebracht. Und wir haben 20 Kerzen angezündet für die SMS. Für die Nintendo-Fans ist das ja Weihnachten sehr früh gekommen. Seit letztem Freitag liegt nämlich die Wii U in den Läden, die neue Konsole von Nintendo. Die hat eine ganz neue Art von Steuerung, ein Gamepad, das aussieht wie ein Tablet, einfach mit mehr Knöpfen und Hebeln zum Steuern links und rechts. Der Game-Tipp mit dem Tom Giesler und dem Jürg Tschirn.
Du hast das Kistchen für uns getestet, die ersten Games drauf gespielt, mit ganz zitterigen Fingern vor Aufregung, nehme ich an.
Ja, es hat schon ein bisschen zittern. Es ist natürlich schon ein besonderes Gefühl, wenn du eine neue Konsole auspackst. Es ist auch etwas, was nicht jeden Tag passiert. Es passiert viel seltener als Weihnachten. Wenn man schaut, die letzte Konsole von der Nintendo, das war die Wii aus dem 2006, also wirklich ganze 6 Jahre, hat man jetzt müssen warten auf so eine neue Konsole.
Jetzt also die Wii U, dann verlieren wir keine Zeit. Welche Spiele hast du gespielt auf der Konsole?
Ich habe die Spiele gespielt, die von Nintendo selber rauskommen jetzt zum Start. Insgesamt sind es etwa 2 Dutzend Spiele, die da verfügbar sind, aber nur 2 von Nintendo selber. Eins davon ist Nintendo Land. Das zeigt sehr schön, was mit dieser neuen Konsole alles machbar könnte sein. Es ist eigentlich so eine knallbunte Tech-Demo, aber eine, die dir wirklich auch noch Spass macht. Und es zeigt eben auch, was mit dem Gamepad machbar ist.
Gamepad? Musst du wahrscheinlich jetzt schnell erklären, was das ist?
Das ist das neue Steuergerät, das es jetzt frisch gibt mit dieser Wii U. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tablet-Computer, einfach mit mehr Knöpfen und so Steuerknüppel links und rechts. Und in der Mitte hast du dann einen Bildschirm. Und ein Bildschirm im Steuergerät innen zu haben, das ist wirklich etwas Neues. Das haben die anderen Konsolen nicht, PlayStation, Xbox. Und im Nintendo Land, dem Spiel, ich meine, das ich jetzt eben getestet habe, geht es vor allem darum, eben so ein bisschen zu begeistern für diesen Controller. Also musst du das Spiel so vorstellen wie einen virtuellen Vergnügungspark und jede Bude zeigt ein bisschen etwas anderes, was mit dem Gamepad möglich ist.
Und welches war so die Bude, die dir am besten gefallen hat?
Ich bin natürlich umgekehrt auf dem Vergnügungspark, so habe ich gewusst, woher, aber Mario
Chains. Ganz aufgeregt, ja!
Genau.
Alles neu,
ja,
alles,
alles so bunt hier. Und Mario Chase, ist ein Spiel, wo mir wirklich sehr viel Spass gemacht, nicht allein, nur auch in der Gruppe. Einer übernimmt da die Figur von Mario, versteckt sich in einem Labyrinth und die anderen müssen ihn finden. Es klingt jetzt total langweilig eigentlich, aber der Clou ist, nur der, der Mario spielt, sieht das ganze Labyrinth, nämlich auf dem kleinen Bildschirm von seinem Gamepad. Alle anderen, die auf den Fernseher müssen schauen zum Spielen, die sehen dort immer nur einen Ausschnitt vom Labyrinth, wissen also nie genau, wo der Mario ist. Und es ist viel, viel schwieriger, als man denkt, den dann auch zu finden. Und es zeigt einem eben auch, wie dass man die beiden Bildschirme da brauchen kann.
Digitale Irrgarten auf Wii U. Was hat dir sonst noch gefallen? Was ist dir speziell aufgefallen?
Ein anderes Spiel, das mir jetzt speziell noch gefallen hat im Nintendo Land, ist Yoshi's Fruit Card. Das zeigt auch ein bisschen, was man mit dem Gamepad kann machen. Also du siehst auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher selber ein Ziel und einen Endpunkt. Und dazwischen hat es so feine Früchte, die man liegen, die musst du einsammeln. Manchmal hat es aber auch Löcher, die darfst du nicht reinfahren. Und du musst dann auf dem Gamepad den Weg zeigen, der dich eben vom Start ins Endziel bringt und möglichst viele Früchte dazwischen liegen. Klingt jetzt auch wieder auf den ersten, wenn man es zuerst mal gehört, total easy. Das Problem ist nur, auf dem Gamepad selber, da siehst du die Löcher und siehst du die Früchte nicht. Du siehst nur Start und Ende. Du musst dann immer so ein bisschen abgleichen mit dem Bild auf dem Fernseher, wie du deine Linie ziehst. Und wirklich, es ist dann schlussendlich recht schweißtreibende Millimeterarbeit geworden, das Ganze.
Und natürlich hat das Gerät auch das Spiel drauf.
It's me, Mario!
Der Mario, das Super Mario Brothers U heisst das Game. Auch auf der Wii, Jürg Tschirn, Game Redaktor, was ist neu?
Es ist das erste Mal, dass man den Mario in HD kann sehen.
Ist nicht wahr.
Absolut in wunderschöner, hochdefinierter Auflösung hüpft er jetzt da eben rum. Nintendo Wii U schließt jetzt endlich auf zu den anderen Konsolen, also PlayStation, Xbox, die eben schon lange High Definition haben. Und es hat sich wirklich gelohnt, wenn man jetzt den Mario da sieht, rumspringen. Es ist wirklich so plastisch, fast wie 3D. Also es ist wirklich sehr, sehr schön zum Zuschauen. Vom Spielprinzip, vom Spiel her, ist eigentlich immer noch das Gleiche. Man läuft von links nach rechts durch das Bild, probiert Münzen einzusammeln, den Gegner auf den Kopf zu kumpen und irgendwann eine Prinzessin zu berühren.
Also er kommt zurück von einer Schönheits-OP, ist aber immer noch der gleiche wie vorher, genau. Keine Überraschungen.
Ja, es ist auch nicht ein Spiel, wo man jetzt viele Überraschungen möchte. Also Super Mario, da ist man zufrieden mit dem, wie es ist. Zeigt aber schon auch, welche neuen Möglichkeiten dass die Wii U jetzt eben am Start hat. Also zum Beispiel ist es möglich, das ganze Spiel allein auch nochmal auf dem Gamepad selber zu spielen. Also wie so eine Spielkonsole, die dann eher in der Hand würdest haben. Klingt jetzt nicht super aufregend. Gibt es ja eigentlich auch schon mit der Nintendo DS. Aber ich habe jetzt beim Spielen selber gemerkt, wie viel Sinn das eigentlich macht. Also sagen wir, du hockst vor dem Fernseher, spielst die Super Mario, plötzlich kommt deine Frau oder deine Schwester oder sonst jemand, der auf dem Fernseher eine langweilige Sendung schaut, macht dir jetzt nicht mehr aus, nimmst einfach den Gamepad mit und kannst es dort weiterspielen und fertig spielen.
Geht aber nur, wenn man allein ist.
Das stimmt, das ist ein Vorteil für Einzelspieler, aber der Gamepad kann ihm auch helfen, wenn man mit Freunden am Spielen ist. Es kann nämlich einer sich den Gamepad nehmen beim New Super Mario Bros. U und kann mit dem Gamepad dann die anderen Mitspieler unterstützen.
Wie?
Der Gamepad hat einen Touchscreen, der berührungsempfindlich ist und man kann mit einem Stift, der zum Beispiel auf Gegner tippen, dann werden sie zurückgehalten, werden die Spielfiguren nicht so gefährlich. Oder du kannst also Blöcke irgendwo herzaubern und mit dem verhindern, dass die Kollege, der Mario spielt, dass der irgendwo tief runterfällt. Alles in allem sind es natürlich nicht riesige Änderungen, die da hier gemacht werden, aber es zeigt eben ein bisschen, was das Gamepad kann, zu was die Konsole fähig ist. Es ist aber auch nicht das Spiel, das ich jetzt unbedingt würde sagen, nur wegen darum muss man eine Wii U kaufen. Für das ist eben, zeigt mal, was hergehen kann, aber was wirklich möglich ist und welche Einsatzmöglichkeiten von diesem Gamepad schlussendlich auch wirklich Sinn machen, das müssen die Spiele zeigen, die jetzt kommen. Also das kann man nicht erwarten von einem Spiel, das gerade schon am ersten Tag ist rausgekommen.
Der Jürg und der Guido haben die neue Hardware ausgiebig getestet. Wenn ihr zu den Pingeligen gehört, wenn ihr vor allem auf Mängel und Probleme schaut, dann haben wir ein Video für euch. Zu finden auf drs3.ch unter digital oder ihr folgt am Link im Podcast. Das Auffälligste an der neuen Wii U ist klar die Steuerung, das Gamepad. Die Rebecca Villiger auf DRS3 hat Jürg gefragt, ob Nintendo da nicht einfach auch auf einen Tabletzug probiert aufzuspringen.
Es wäre ein bisschen ungerecht, wenn ich es so würde sehen. Also, der Gamepad der sieht zwar auf den ersten Blick sicher aus wie ein Tablet, aber ist eigentlich viel mehr eine Spielkonsole für sich, eine Spielkonsole, die man in die Hand kann und mit sich rumtragen mit einem Touchscreen. Und in dem hat Nintendo eben schon Erfahrung. Also es gibt Nintendo DS, das ist so eine kleine Spielkonsole zum Mitnehmen und die war auf dem Markt gewesen, lang bevor es überhaupt ein iPad hat gegeben. Also wenn man jetzt würde sagen, der Gamepad, das ist einfach nur eine billige Tablet-Kopie, das wäre wirklich ungerecht. Nintendo geht mit dem ändert den Weg weiter, den sie mit der Nintendo DS schon vor längerem Mal eingeschlagen haben. Das ist das Ende. Gleichzeitig nehmen sie aber auch ein bisschen Abschied von einer Spielform, die sie mit der ersten Wii-Konsole eingeführt haben. Und das wäre die Steuerung über die Bewegung.
Also da das weisse Kästchen, das man umgeschwungen hat, zum Beispiel wie ein Tennisschläger.
Das war bei der Wii U noch so das zentrale Prinzip gewesen, von der Steuerung. Also, dass man da über die Bewegung durch die Steuerung. Bei der Wii, Entschuldigung, bei den Vorgängern war das wirklich noch zentral gewesen. Bei der Wii U jetzt kann man zwar zum Teil noch mit Bewegung steuern, also man kann den Gamepad schräg halten und den Gästen schräg gegenüber. Am anderen Ort kann man zum Beispiel das Mikrofon blasen, dann luftet es im Spiel etwas gegenüber. Aber insgesamt das Umfuchteln vor dem Bildschirm, das ist jetzt sicher nicht mehr das Wichtigste an dieser Konsole. Hier geht es viel mehr um den zweiten Bildschirm, den man jetzt zur Verfügung hat. Ich persönlich bin jetzt so überhaupt nicht so enttäuscht. Die Gestensteuerung, die ist so ein bisschen ein Sackgass gewesen die letzten Jahre. Am Anfang hat die total noch überrascht, ist etwas Neues gewesen, aber das Potenzial ist doch recht schnell ausgeschöpft worden.
Und du hast mir vorher gesagt, dir gefällt vor allem die Grafik von dieser neuen Konsole.
Ja, es sticht dem einfach sofort ins Auge, dass es jetzt High Definition ist. Also, dass du jetzt Super Mario quasi in High Definition siehst über den Bildschirm, hüpfen das erste Mal. Und Nintendo schließt da jetzt endlich zur PlayStation auf und zur Xbox, die schon lange HD haben. Aufschliessen tun sie auch in Sachen soziale Netzwerke. Jetzt gibt es neu das Miiverse. Das ist so, wo sich sämtliche Spieler eigentlich von dieser Wii können treffen. Das gibt es bei Konkurrenz auch schon länger. Bei Nintendo ist es einfach ein bisschen herziger gemacht, also so mit knuddeligen kleinen Figuren, die wirklich herzig aussehen. Insgesamt, nicht nur was das Miiverse jetzt anbelangt, das soziale Netzwerk, ist es sehr schwierig zu sagen, wie sich das Ganze wird entwickeln. Es hat einfach viele Sachen, die Nintendo erst angekündigt hat, die dann noch kommen sollen, die es in anderen Ländern zum Teil auch schon gibt, in der Schweiz einfach noch nicht. Also zum Beispiel, dass man Wii U auch brauchen kann, um Fernsehen zu schauen oder so bestimmte Kanäle abonnieren kann. Jetzt einfach nur vom ersten Eindruck, den ich hatte, ist sehr positiv gewesen, sehr gerne damit gespielt. muss auch sagen, es hat auch kleinere Sachen gehabt, die ich es nicht so toll gefunden habe. Zum Beispiel, wenn man ganz pingelig will, die Oberfläche vom Controller, vom Enten und vom Gamepad, die sind so glänzend, dass sie total schnell speckig aussehen, wenn man dran rumfingert. Das ist natürlich etwas Kleines, ein Detail. Mhm. Etwas Grösseres, was mir jetzt wirklich gestört, ist, dass die Batterie vom Gamepad, die hält 4 Stunden maximal, würde ich jetzt sagen. Und das ist kürzer, als viele Leute am Gamen sind. Man kann auch weiterspielen, muss es aber an Strom anschließen und das Kabel, das stört so ein bisschen.
Pingelig sind sie, der Jörg und der Guido. Und obwohl der Jörg in der Wii U durchaus Potenzial sieht, ist der Guido auch hier skeptischer, wie auch Rebecca sagt.
Also ich glaube, eine Frage ist wirklich, ob das Publikum den Unterschied zu einem Tablet versteht. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Tablet, das Gamepad. Aber es ist eigentlich keins. Aus Gamersicht kann es mehr, weil es halt noch Knöpfe dran hat, wo man kann andere Sachen da machen kann, als wenn man nur auf dem Bildschirm tötet. Und die Leute, die aber nicht so Gamer sind, die denken vielleicht, ja, ich kann nur spielen damit, kann aber nicht auch noch all die anderen Sachen machen, die man mit einem richtigen Tablet halt könnte. Und es ist so ein bisschen unklar, ob die Leute das verstehen und dann auch bereit sind, Geld auszugeben für ein Gerät, das man nur spielen damit. Und die Spiele dort drauf kosten eben auch mehr. Die sind so im rund 80 Franken, wie das so Konsolenspiele amix kostet, statt eben 1, 2, 3 Franken, wie so Spiele auf Tablets kosten. Und klar hat man dann ein anderes Spielerlebnis, aber es ist wirklich die Frage, ob einem das wert ist.
Und der Preis vom Gerät selber, ist denn der wenigstens attraktiv?
Dort hat Nintendo eben auch ein Problem, und zwar eins, das neu ist für sie. Die anderen Konsolen, die Xbox und PlayStation, die sind so am Ende von ihrem Lebenszyklus und sind darum günstig. Dass in diesen x-fach immer wieder die Preise gesenkt worden über die Jahre. Oder? Und die Wii U, die ist jetzt neu und darum ist sie auch noch eher teuer. So um die 400 Franken, je nachdem, ob man das günstige oder das teure Modell postet. Und das ist eigentlich für Nintendo das erste Mal seit Jahren im wichtigen Weihnachtsgeschäft, dass ihre Konsole die teuerste ist und nicht die billigste. Und gerade Nintendo hat das Publikum, wo ein grosser Teil davon sich eben nicht so auskennt mit Games, wo darum auch ein bisschen genauer auf den Preis schaut. Und was man sonst noch so machen kann damit. Also da könnte es jetzt das Problem bekommen, genau mit diesen Leuten.
Also das heisst, die Konkurrenz, die könnte jetzt Nintendo den Rang vom Marktführer ablaufen?
Das könnte passieren, oder? Sie haben wirklich eben auch ein Timing-Problem, Nintendo, wie sie sozusagen jetzt früh die neue Konsolengeneration eröffnet, aber mit einem Gerät, das jetzt mal abgesehen von dem Gamepad so Saft unter den Hauben ist, das eigentlich noch Stand heute, nicht morgen. Und es ist sehr gut möglich, dass nächstes Jahr neue Konsolen kommen. Also bei der Xbox, da würde es mich sehr überraschen, wenn die im Sommer nicht einen Nachfolger ankündigt. Da ist es noch nicht bekannt, oder? Aber das ist wirklich einfach reif, jetzt merkt man. Und das würde dann bedeuten, dass Nintendo nicht einmal ein Jahr Vorsprung hat, um sich so eine schöne, überzeugende Spielbibliothek aufzubauen. Und das ist einfach sehr, sehr wenig Zeit.
Also 2013, so ein kleines Schicksalsjahr für Nintendo. Guido Berger, Game-Redaktor von DRS3, du hast dich eher skeptisch gezeigt, was die Erfolgschancen von dieser Wii U betrifft.
Ja, das Gerät gefällt mir eigentlich gut. Oder? Ich finde, der zweite Bildschirm in der Hand ist total spannend. Glaube ich, da wird es auch ganz viele lässige Sachen geben dafür. Aber das ist halt nicht das Einzige, wo so der Erfolg im März davon abhängt. Und ein Problem, das ich wirklich gesehen habe, ist online.
Also mit anderen zusammenspielen übers Internet?
Ja, also so, es ist immer noch so ein bisschen so, dass bei Nintendo eigentlich jetzt auch bei diesen Spielen, die jetzt rausgekommen sind für die Wii U, sieht man, es ist sehr so auf die Heim, auf dem Sofa ausgerichtet. Also so in der Familie, mit Kindern, so dort zusammen im gleichen Raum etwas spielen. Aber man muss sagen, sie haben grosse Fortschritte gemacht, was mit anderen Spielen übers Internet bedeutet im Vergleich jetzt zu früher. Aber ich meine etwas anderes, nicht spielen, sondern wie das Spiel zu einem kommt, wie das Spiel auf die Konsole kommt, also online kaufen.
Also statt in den Laden gehen, ein Spiel übers Internet runterladen. Warum geht das nicht mit der Wii U?
Doch, es geht. Es hat auch so einen Shop, den man brauchen kann, aber die Konsole selber hat recht wenig Speicher, also sehr wenig eigentlich, nicht so etwa so viel wie ein Smartphone hat. Und das ist halt schnell voll unter Umständen, wenn man viel Spiel auf dem Weg postet. Also es sieht schon von dort aus her so aus, wie wenn es nicht für das gedacht ist. Und Nintendo selber betont auch immer wieder, wie wichtig in einem Retail ist, also die Läden. Also sie setzen immer noch ganz klassisch darauf, dass das Spiel auf einer Disc ist und das steht in einem Laden und dort kauft man es.
Aber das machen ja schon auch noch sehr viele Leute, die Sachen im Laden posten und nicht übers Internet runterladen.
Das ist total so, oder? Und das ist genau das Problem. Es ist wirklich so ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt für Nintendo, wo es da hin soll gehen mit der Strategie. Wie jetzt, heute ist das noch so und ich glaube, das ist jetzt, heute auch die richtige Strategie, noch auf die Läden zu setzen. Gerade eben, weil das Zielpublikum von Nintendo sehr breit ist und weil es dort einfach sehr viele Leute hat, die immer neue Läden gehen. Und anders vielleicht als so die ganz vergifteten Gamer, die viele auch schon online abladen. Aber so eine Konsole muss etwa 5 Jahre haben, so grob. Und in dieser Zeit, in den nächsten 5 Jahren, wird alles zu unterobsig gehen in diesem Bereich. Oder? Und so der Wechsel hin zu mehr Online-Vertrieb, der wird nur noch schneller gehen. Und da sehe ich halt schon ein bisschen Gefahr, dass Nintendo das verschläft.
Passwörter, PIN-Codes, wichtige Word-Dokumente. Elektronische Daten wie die können im Notfall Gold wert sein. Entsprechend der Wunsch, sie so sicher wie möglich aufzubewahren. Immer mehr Kantonalbanken bieten jetzt ein Safe für so Daten. Das Secure Safe, die elektronische Entsprechung vom Bankschließfach. Der Jörg Tschirn auf DRS4 News auf die Frage, wie denn so ein Datensafe funktioniert.
Ja, der Safe, der funktioniert übers Internet. Und was man vielleicht gleich zu Beginn sagen muss, die Daten, die da gespeichert werden, die liegen danach nicht bei den Banken selbst. Secure Safe, das ist ein Dienst der Firma DSwiss. Die Banken funktionieren dabei eigentlich nur als eine Art Schnittstelle. Das heißt, die gespeicherten Daten lagern auf den Servern von DSwiss und der Kunde kann übers Internet jederzeit darauf zugreifen. Er kann Daten selber in diesen Safe hochladen, er kann sie verwalten, anschauen, etwa mit dem Smartphone schnell nachschauen, wenn man sich an ein bestimmtes Passwort nicht mehr erinnert.
Aber das heißt doch eigentlich, dass man seine wichtigsten elektronischen Daten einfach an einen Dritten weitergibt.
Das stimmt natürlich und das ist auch immer mit einem gewissen und guten Gefühl verbunden. Ich habe deshalb auch Andreas Jakob danach gefragt. Er ist einer der Gründer der DSwiss.
Wir haben so verschlüsselte Daten, dass wir können beweisen, dass wir als Betreiber selber keinerlei Zugriff auf die Daten haben. Sie sind so verschlüsselt, dass wir nicht darauf zugreifen können.
Und nicht nur DSwiss weiß nicht, was diese Daten sind, was da drin ist. Auch die Banken haben keine Ahnung, was im Secure Safe lagert. Das ist eigentlich eben die Entsprechung des klassischen Schließfachs. Die Bank kontrolliert gar nicht erst, was für Daten sie da bekommt.
Aber wie steht es denn um die Sicherheit, wenn die Banken diese Daten an den Secure Safe weiterleiten?
Ja, die Banken und auch DSwiss betonen, dass dabei eine sehr starke Verschlüsselung zum Tragen kommt. Und Urs Ackermann von der Zürcher Kantonalbank, die ZKB, war die erste Schweizer Bank, die den Secure Safe ihren Kunden anbietet. Er sieht das Problem deshalb auch an einem anderen Ort.
Also die Frage von der Sicherheit, die liegt natürlich in erster Linie beim Kunden, oder? Er hat den Zugang zu der ZKB Online Bank, das ist das Erste, und dann nachher hat er einen speziellen Code, einen speziellen Schlüssel noch zusätzlich, wo er nachher in seinen Safe kommt, in seinen digitalen Safe.
Das heißt, die Verantwortung liegt natürlich am Schluss beim Kunden, dass er seine Zugangsdaten so vorsichtig wie möglich hütet.
Was für Daten lassen sich denn in einem solchen elektronischen Safe überhaupt lagern?
Ja, ein Beispiel hatten wir jetzt schon zu Beginn. Das sind die Passwörter, das sind die PIN-Codes, an die man sich eventuell nicht mehr erinnern kann und dann auf sie zugreifen will. Ein anderes Beispiel geben eben die Banken, die mit diesem Secure Safe zusammenarbeiten. Die speichern alle E-Banking-Daten, also Kontoauszüge zum Beispiel, die speichern sie nun automatisch im Secure Safe, statt sie wie üblich nach ein paar Jahren zu löschen. Und auch sonst kommen alle möglichen Daten in Frage, die man da speichern kann, also seien es Kontakte, Adressen, seien es Patientendaten, Kaufurkunden oder ganz einfach Fotos und Videos.
Aber da gäbe es doch eigentlich schon andere Möglichkeiten, seine Daten zu speichern, mit dem Service Dropbox zum Beispiel. Damit lässt sich ja auch von überall her auf seine Daten zugreifen.
Das ist richtig, ja. Ein Service wie Dropbox, der funktioniert tatsächlich nach einem sehr ähnlichen Prinzip. Andreas Jakob von der DSwiss sieht den Vorteil seines Secure Saves aber in der Sicherheit. Tatsächlich gab es bei Dropbox gerade in diesem Jahr Zwischenfälle, wo Hacker Zugriff auf die Konten von Kunden hatten. Ich glaube, ein weiterer Vorteil noch ist, dass hinter Secure Safe eben eine Firma steht, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Also Wenn es dann einmal Probleme geben sollte, ist so eine Firma natürlich um einiges einfacher zu erreichen als eine Firma mit Sitz irgendwo im Ausland, wo dann auch ein anderes Recht gilt, als hier in der Schweiz gilt.
Merry Christmas, frohe Weihnacht. Die beiden Wörter haben vor 20 Jahren, am 3. Dezember 1992, zum genau sein, irgendwo in England auf einem Handybildschirm aufgeleuchtet. Es war das erste SMS von einem Computer auf ein Handymodell mit dem klingenden Namen Orbitel 910 geschickt. Der Rest ist Geschichte, eine Erfolgsgeschichte. 6 Billionen SMS sind allein im Jahr 2010 weltweit verschickt worden und haben den Telekommunikationsunternehmen 114 Milliarden US-Dollar Gewinn eingebracht. 20 Jahre SMS, unser Rückblick und ein Ausblick auf DRS4 News. Die SMS könnte man fast schon als technologisches Missverständnis bezeichnen. Ursprünglich war sie gar nicht gedacht als öffentlich zugängliches Kommunikationsmittel. Die Mobilnetzbetreiber führten die SMS zur Einwegkommunikation mit ihren Kunden ein, um Störungen im Netz zu melden oder um auf Combox-Nachrichten hinzuweisen. Bald hatte man das kommerzielle Potenzial der SMS für jedermann aber erkannt. Und bis Mitte der 90er Jahre waren die meisten Handys und Netze in der Lage, SMS von einer Person zur anderen zu senden. Die Begrenzung der Textlänge auf 160 Zeichen, die bis heute Bestand hat, geht überraschenderweise nicht auf eine technische Limite zurück. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Bundespost und der France Telekom kam nach der Analyse von Postkarten und Telex-Meldungen zum Schluss, dass diese in den meisten Fällen weniger als 160 Zeichen lang waren. Das musste also auch für die SMS genügen. Ab dem Jahr 2000 stieg die SMS-Nutzung dann steil an. Die SMS wurde zum Goldesel der Mobilfunkbranche. Als einzelne Nachricht zwar nicht teuer, in der Summe sorgten sie aber für enorme Umsätze. Seit den letzten 3 Jahren hat sich die Menge der SMS in der Schweiz auf hohem Niveau stabilisiert. Bei der Swisscom alleine sind es zwischen 7 und 8 Millionen, die jeden Tag verschickt werden und schätzungsweise eine halbe Million in die Kasse spülen. Jeden Tag. Der Anteil der SMS, die verrechnet werden, der schrumpft allerdings ständig. Wegen Flatrates oder SMS-Pauschalen tauchen heute schon 2/3 auf keiner Rechnung mehr auf. Und auf Smartphones kommen die SMS schwer unter Druck von WhatsApp, Facebook und anderen Gratis-Alternativen. Auf die Frage, wie es in 10 Jahren um die SMS steht, sagt Carsten Rötz, Mediensprecher der Swisscom, stellvertretend für die ganze Branche Folgendes.
Auf die nächsten 10 Jahre möchte ich mich nicht festlegen. Aber wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass es SMS in absehbarer Zeit sicherlich noch geben wird, auch in den nächsten Jahren noch geben wird. Es ist halt ein sehr etablierter Dienst. Und es wird auch in Zukunft noch viele Kunden geben, die kein Smartphone haben.
Smartphones werden aber zur Normalität. Und darum arbeiten die Netzbetreiber an einem Nachfolger der SMS, der es mit den Apps aufnehmen können soll. Mit Join, so heißt der neue Dienst, soll man Nachrichten an eine ganze Gruppe von Leuten schicken können, sowie Bilder, Filme, Töne, eben alles, was WhatsApp und Co. bereits können. Im Gegensatz zu diesen ist Join aber ein Standard. Wenn er sich durchsetzen sollte, dann funktioniert das System irgendwann auf allen Handys, unabhängig davon, wer welche App und bei wem wo ein Online-Konto hat. Offen ist heute noch, ob Join jemals etwas kosten wird. Carsten Rötz von der Swisscom glaubt eher nicht.
Das Geschäft wandelt sich von einer Verrechnung pro Einheit, also pro Minute oder pro Nachricht hin, zu einer Zugangsgebühr pro Monat. Und das ist etwas, was wir schon sehr lange kennen in anderen Bereichen, beispielsweise auch im Internet. Früher hat man pro Minute Internetzugang bezahlt. Seit Jahren mittlerweile schon ist es eben so, dass man eine Pauschalgebühr im Monat zahlt. Und so wandelt sich auch das Modell im Mobilfunk.
Die SMS ist also offenbar in der Midlife-Crisis angekommen. Es geht ihr zwar noch gut, sie muss sich aber immer öfter die Sinnfrage stellen. Und es ist klar, der Zenit ist erreicht. Ab jetzt geht es nur noch langsam abwärts. Wer kontrolliert in Zukunft das Internet? Das ist ein Thema, das uns wichtig scheint, wo wir aber selber diese Woche nicht darüber berichtet haben. Im Tagesgespräch von diesem Mittwoch auf DRS1 ist es aber unter anderem um diese Frage gegangen. Das Gespräch hat sich um die UNO-Konferenz gedreht, die im Moment in Dubai tagt und wo unter anderem Staaten wie Russland mehr Mitspracherecht bei der Kontrolle vom Internet fordern. Das Tagesgespräch mit dem Peter Grüter, dem Präsidenten vom Schweizer Verband von der Telekommunikation, kann man als Podcast nachhören. Und zum Schluss von diesem Podcast, wie immer, zu den Reaktionen, die von euch gekommen sind. Als erstes eine Mail von Thomas Giesel. Er schreibt: «Hoi Guido, machst du noch einen Game-Tipp für Far Cry? Würde mich freuen.» Guido, was ist denn zur Antwort?
Ist gut, mach einen. Nicht gerade jetzt allerdings. Jetzt kommen noch so verschiedene Weihnachts- und Neujahrsaktionen, Ausblick und Rückblick. Darum wird es Januar. Aber wir haben einen geplant, Far Cry 3 auf den 9. Januar.
Gut. Dann ist noch ein zweites Mail reingekommen, deutlich länger. Es ist vom Ueli, genaueren Absender haben wir nicht. Und zwar hat er eine Kritik an der Kritik. Also er ist nicht so ganz zufrieden, was wir über die Wii U befunden haben. Also vor allem, was ihr, Jürg und Guido, dazu gefunden haben. Und ich würde vorschlagen, ich lese sein Mail Punkt für Punkt ab und ihr gebt dort die Antwort, wenn ihr etwas zu antworten wisst. Das ist gut.
Mhm, gut.
Also zuerst vorab, Nintendo ist ein Geniestreich gelungen, eine Kombination von Social Media Interface und Gamen, die es auf den anderen Konsolen so noch nicht gibt. Und das erst noch gratis. Zu eurer Kritik. Erstens, das mit den Fettfinger abdrücken. Es gibt für wenig Geld eine Schutzfolie, wie für das iPhone es auch gibt, welche das Fettproblem löst, für diejenigen, die das stört.
Das nehmen vielleicht irgendeine Frage. Ich habe ja das so ein bisschen bemängelt, dass das ein bisschen schmuddelig aussehen kann. Mhm. Ja, ich glaube, wenn es so eine Folie gibt, zeigt es vielleicht auch, dass wir nicht ganz, ganz daneben sind gelegen. Also sie werden schmuddelig, aber ja, wer sich daran stört, und kann sich so die Folie kaufen.
So eine Folie sieht doch dann ziemlich schnell auch noch schmuddelig aus. Oder wegen dem, genau wegen dem haben eben all die anderen Controller matte Oberflächen. Oder sind eigentlich immer... Weil dann der Dreck weniger auffällt.
Genau. Ich stelle es mir auch wahnsinnig schwierig vor, die Folie, ehrlich gesagt, auf den Controller aufzukleben. Also, das passt die Arbeit.
Okay, denn zweitens, klar ist sie teurer als die anderen. Ist auch neu, aber neue PS3 dazumal kostete 800 Franken. Ja, ich habe auch eine PS3. Vergleich also direkt möglich.
Ja, das stimmt natürlich, oder? Aber es ist einfach für Nintendo ist es etwas Neues, oder? Dass sie im Weihnachtsgeschäft plötzlich die teureren sind. Die teureren, oder? Und das ist schwierig für das Zielpublikum, das sie haben.
Okay. Punkt 3. Gamepad hat eine 9-Axis-Technologie mit Erdmagnetsensor, was andere Konsolen nicht haben.
Das stimmt. Ich habe das jetzt nicht erwähnt in der Kritik, weil es einfach ein bisschen zu weit geht, also in einem 2-3-Minuten-Beitrag, wo wir haben, auch noch zu erklären, was die 9-Axis-Technologie ist. Das liegt halt einfach aber nicht drin. Aber ja, stimmt, das ist der drin und die anderen Konsolen brauchen das nicht.
Okay. Und hoffentlich haben sie etwas Neues. Oder ist ja auch eine neue Konsole.
Gut, Punkt 4. Gamepad-Akkulaufzeit. Wenn eure Kritiker den Akkudeckel mal aufgeschraubt hätten, würden sie bemerkt haben, dass es noch Aussparungen für zukünftige, leistungsstärkere Akkus hat.
Wenn wir jetzt nicht gemacht aufschrauben, aber es nützt dem natürlich nichts, wenn fangs erst Aussparung drin ist, aber der Akku selber dann wirklich halt nur 3,5-4 Stunden haltet.
Okay. Und ich würde sagen, so das Zielpublikum von der Wii U, wo glaubst ja, wo der Ueli möglicherweise eben nicht der allgemeine Vertreter ist davon, will glaube nicht aufschrauben und andere Akkus rein tun.
Dann Punkt 5 heisst schlicht und einfach Mario. Zukünftig Zelda und eventuell Metroid in HD ist der Seller. No more words to say.
Stimmt, sagen wir nicht mehr.
No more words to say. Sind wir uns einig. Punkt 6. Wii-Spiele werden alle unterstützt.
Ich glaube, da kann man den Punkt 7 vielleicht auch noch dazu nehmen.
Genau, Wii-Modes sind nach wie vor integraler Bestandteil der neuen Konsole.
Das stimmt natürlich auch. Ich glaube, es geht ihm hier darum, dass ich gesagt habe, mit der neuen Konsole, mit der Wii U, nehme Nintendo so ein bisschen Abschied von dem Umfuchteln von der Konsole, was halt die Wii-Modes dazu braucht. So zentral scheinen sind wir ehrlich gesagt nicht mehr zu sein. Das Nintendo Land, das so ein bisschen dazu da ist, das ist ein Game, das jetzt gerade am Anfang von Nintendo ist rausgekommen. Das soll so ein bisschen zeigen, was mit den neuen Konsolen eben möglich ist. Und das Umfuchteln gehört dort beim besten Willen nicht mehr dazu.
Obwohl uns die Leute von Nintendo selber schon auch gesagt haben, dass sie davon ausgehen eigentlich, oder dass die Leute schon ein Wii daheim haben und darum eine oder zwei oder mehrere von diesen Remotes rumliegen haben und die darum auch weiterhin können brauchen können. Obwohl ich bin eben nie so sicher, wie fest die Leute noch alte Spiele noch spielen. Oder? Es wird immer bei einer neuen Konsole gesagt, man könne die alten noch spielen und es macht dann trotzdem niemand. Vor allem, wenn man den Mario in HD mal gesehen hat, wieso soll man ihn dann noch in der schlechteren Auflösung spielen? Was aber möglicherweise für Spiele wie Wii Fit oder so Sachen eher nicht so stimmt. Die kann man auch weiterhin einfach ein bisschen umfuchteln davon.
Ja, Mueli kann man auf jeden Fall die Wii U nicht mehr vermiesen. Er ist restlos begeistert. Er schreibt auch, ich könnte noch etliche tolle Sachen über diese neue Konsole sagen, kriege aber jetzt langsam den Schreibkrampf. Eures Feedback ist uns immer wichtig, darum schreibt uns, wenn euch etwas ärgert, etwas auffällt, ihr eine Idee für ein Thema habt, meldet uns das auf digital@srf.ch oder schreibt auf unsere Facebook-Seite auf digital+. Alle Links auf die Beiträge in diesem Podcast sind dort auch zu finden, genauso wie auf drs3.ch oder wenn ihr den Enhanced-Podcast hört, dann sind sie schon dort drin enthalten. Das war digital+, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.